Ja, wir befinden uns immer noch bei dem Thema die Namen Gottes. Und ich möchte heute anfangen mit noch weiteren Bezeichnungen, die auf Gott angewendet werden, die aber nicht direkt zum Beispiel mit dem Wort Jahwe oder Adonai oder so in Verbindung stehen. Also keine zusammengesetzten Namen Gottes, sondern eher Titel Gottes. Manche dieser Titel hatten wir auch schon als zusammengesetzte Namen behandelt. Jetzt an diesen Stellen, die wir jetzt aber durchgehen, stehen sie für sich alleine, beziehen sich aber ganz klar auf Gott. Und zwar die erste Stelle, da wird Gott als König bezeichnet, nämlich in Jeremia 43, Vers 15. Entschuldigung, Jesaja 43, Vers 15. Und zwar haben wir diesen Text vor nicht allzu langer Zeit auch schon behandelt. Ich lese mal ab Vers 14, da ist es so, spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels, um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe sie alle als Flüchtlinge hinuntergejagt, auch die Chaldäer in den Schiffen, ihre Jubelrufe, ich, der Herr, bin euer Heilige, der Schöpfer Israels, euer König. Also der Herr ist der König Israels, Gott ist der König, der wirklich die Herrschaft hat. Hier in dem Zusammenhang bezieht sich es natürlich auf das Volk Israel. Der Herr hat die Autorität über das Volk Israel, er hat Israel in die Existenz gerufen, er hat Israel sozusagen geschaffen, er ist der Schöpfer Israels und somit ist er auch derjenige, der das Recht hat, über dieses Volk zu herrschen, über dieses Volk zu bestimmen und so zu walten, wie es ihm wohlgefällig ist. Diese Wahrheit bezieht sich aber auch auf die Welt im Allgemeinen. Gott ist der Schöpfer, er ist der Eigentümer und er ist derjenige, der in Wirklichkeit die Herrschaft hat. Oft, wenn wir die Geschehnisse ansehen in dieser Welt, dann scheint alles sehr chaotisch zu sein. Hier sind Konflikte, dort Auseinandersetzungen, dort sind verschiedene Herrscher, die sich streiten, die uneins sind und dann gibt es Kriege und alles Mögliche. Und es scheint nicht so, dass Gott die Herrschaft hat. Aber wir wissen durch die Schrift, Gott hat die Herrschaft, Gott regiert als König, auch jetzt schon. Und er lenkt die Dinge so, wie er es in seinem Ratschluss geplant hat. Aber was natürlich jetzt nicht der Fall ist, dass er jetzt sichtbar als König auf der Erde regiert. Das wird noch kommen, diese Zeit im messianischen Reich, dann wird er sichtbar auf dieser Erde regieren und dann werden die Zustände auch anders aussehen. In der jetzigen Zeit ist es so, dass viele Dinge eben so laufen, dass sie Gott nicht wohlgefällig sind. Wir können jetzt diese Erde können wir nicht als Friedensreich bezeichnen. Die Tatsache, dass viele Dinge mit Ungerechtigkeit behaftet sind, mit Bosheit behaftet sind, auch das wiederum ist etwas, was nicht an Gottes Ratschluss vorbeigeht. Auch da müssen wir sehen, Gott regiert trotzdem und er lenkt sogar die bösen Dinge so, dass letztendlich auch sein Name verherrlicht wird, ohne dabei selbst Böses zu tun. Gott kann nicht lügen und Gott tut nicht Böses, aber Gott wirkt und lenkt und hält alles in seiner Hand, die ganzen Fäden, die gehen bei ihm letztendlich zusammen. Das müssen wir immer betrachten. Und das müssen wir auch bei Unheil und Unglück sehen. Viele, sogar Gläubige, kommen ins Hadern, wenn ihnen etwas Schlimmes passiert. Zum Beispiel, wenn eine Familie ihr Kind verliert. Zum Beispiel durch einen Autofahrer, der zu schnell fährt. Er fährt zu schnell, beachtet es nicht, dass dort vielleicht Kinder spielen und überfährt ein Kind. Und menschlich gesehen ist man natürlich böse auf diesen Autofahrer. Dieser Autofahrer, warum hat er das getan? Hier muss man aber Folgendes sehen. ja, warum war das Kind genau in dem Moment auf der Straße, als der Autofahrer vorbeikam? Und diese Umstände, die dazu führen, dass solche Dinge geschehen, auch das sind Umstände, die der Herr in der Hand hält. Und der Herr bestimmt es, wann jemand stirbt. Er bestimmt den Zeitpunkt, wann es vorbei ist. Und von daher ist er auch diesbezüglich der König und derjenige, der die Herrschaft hat. Und diese Sicht der Dinge hilft Gläubigen dann, auch Dinge anzunehmen. So wie Hiob gesagt hat, er möchte nicht nur das Gute annehmen von Gott, sondern auch das Böse. Er ist der König. Das macht den Gläubigen ruhig. Es gibt ihm Trost in schweren Zeiten, in schweren Situationen, dass er weiß, auch wenn alles nicht so aussieht, wenn alles nicht danach aussieht, weiß er, Gott ist der König, er ist der Herrscher. Und er weiß aber auch, es wird eine Zeit kommen, an dem er als der König und als der Richter der Erde wirklich für Gerechtigkeit sorgen wird. Wir bleiben jetzt mal in Jesaja. Wir sehen einen weiteren Titel Gottes im nächsten Kapitel, nämlich im Jesaja 44. Vers 8. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, habe ich es dir nicht schon längst verkündet und dir angekündigt. Ihr seid meine Zeugen. Gibt es ein Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Gott ist der Fels. Gott ist der Fels, in dem sich die Gläubigen bergen, in dem sie zur Ruhe kommen. Und es gibt keinen außer ihm. Auch hier ist es wieder so, dass viele Menschen, und wieder nehme ich Gläubige mit rein, immer wieder ihren Schutz nicht bei Gott suchen, sondern entweder bei Menschen, bei Dingen, im Geld, im Materiellen. Das eigene Haus kann einem ein Schutz sein, an den man sich zu stark hängt und vergisst, dass der Herr der Fels ist. Und auch bei Gläubigen ist es so, dass oft die Not erstmal groß sein muss, bevor sich die Gläubigen bergen in ihrem Gott, in dem wahren Fels, in dem, der sie umgibt. Der Ausdruck Fels erinnert uns natürlich an den vertrauensvollen Ausruf des Psalmisten. Da schauen wir eine Stelle an, aber sicher, wer die Psalmen kennt, weiß, wie oft dort bezeugt wird, dass Gott der Fels ist, dass Gott die Burg ist. Psalm 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Also hier sehen wir, wie der Psalmist, und die Psalmen sind ja auch Gebete, wie der Psalmist hier bekennt, dass der Herr sein Fels ist, dass der Herr seine Burg ist und sein Retter ist. All das bezeugt er, und dann nochmal, Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Er weiß sich sicher, er weiß sich geborgen in diesem Fels, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Also verschiedene Bezeichnungen hat er hier für Gott, und all das drückt sein Vertrauen auf den lebendigen Gott aus. Gleichzeitig das Schild, das Horn seines Heils und sichere Festung und natürlich derjenige, der sein Retter ist. Der Herr ist der Retter, und auch das wissen natürlich die Gläubigen. Sie wissen, dass Gott für Rettung sorgt, und er sorgt natürlich für Rettung, das wissen wir heute in der neutestamentlichen Zeit, dadurch, dass er seinen Sohn gesandt hat und dieser für uns ans Kreuz gegangen ist. Das ist das größte Zeugnis der Liebe Gottes. Und wenn wir wissen, der Herr Jesus hat sein Leben für uns gegeben, so wissen wir auch, dass er in allem für uns sorgen wird. Denn er hat das Höchste, das Größte bezahlt, nämlich sein Leben. Und somit hat er bezeugt, dass er für uns ist und dass so nichts wider uns sein kann. Und wir dürfen uns bergen in diesem Fels, in diesem Schild, in dieser Burg und uns damit umgeben. Wir bleiben noch in Jesaja, und zwar in Jesaja im gleichen Kapitel, 44, Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Also hier nochmal der Ausdruck König und dann aber auch der Erlöser. Der Erlöser ist derjenige, der sein Volk erlöst, der sein Volk freikauft. Und das war natürlich etwas, was Jesaja auch schon wusste. Das alttestamentliche Gottesvolk, nämlich das Volk Israel, hat ja auch schon in vielerlei Hinsicht erfahren, dass Gott der Erlöser Israels ist, dass er sie befreit hat aus vielen Gefahren, aus vielen Nöten und für sein Volk ist. Und Jesaja durfte natürlich schon vorausblicken in die Zukunft und durfte wissen, dass der Erlöser kommen wird, nämlich der Messias in Jesaja 53, und dass er sein Volk erlösen wird, eben durch sein Leiden und Sterben. Dann in Jesaja 63. Vers 16. Da heißt es, und doch bist du unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du aber, o Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Also hier bezeugt Jesaja, dass Gott der Vater Israels ist. Das ist eine Bezeichnung, die im Alten Testament nicht so häufig verwendet wird. Gott wird im Alten Testament nicht so häufig als Vater bezeichnet. Das wird viel öfters im Neuen Testament als Bezeichnung für Gott verwendet, aber eben an manchen Stellen durchaus, wie zum Beispiel hier, der Herr ist der Vater Israels, er ist derjenige, der Israel geschaffen hat, der Israel in Existenz gerufen hat, und deswegen ist er derjenige, auf den das Volk Israel vertrauen kann. Warum steht hier, Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht? Weiß Abraham denn nichts vom Volk Israel? Und Israel natürlich in Bezug auf derjenige, der als Vater bezeichnet wird, nämlich Jakob, kennt das Volk Israel nicht. Es ist so, dass die Juden, auch zu Jesu Zeiten und bis heute ist es so, sich sehr gerne darauf berufen haben, dass sie Abraham zum Vater haben. Dass sie von Abraham, Isaak und Jakob abstammen, dass sie zu diesem auserwählten Volk gehören und dass sie darin ihre Zuflucht genommen haben. Sie haben sich auf ihre Nachkommenschaft berufen, auf Abraham, Isaak und Jakob und haben gemeint, wenn das ihr Vater ist, wenn sie zu dem gehören, dann kann ihnen auch nichts passieren im Gericht. Dann sind sie sicher. Darauf haben sie sich verlassen, anstatt sich auf den wahren Gott, auf den Vater Israels zu verlassen, auf denjenigen, auf den sie sich verlassen sollten, wie Jesaja hier ausdrückt. Jesaja drückt seinen Glauben aus, dass er auf den wahren Gott vertraut und nicht auf Abraham und nicht auf Jakob oder Israel. Und hier sehen wir auch, wenn wir schauen, wie viele vertrauen heute auf irgendwelche Menschen, die verstorben sind. Entweder auf irgendwelche Heiligen, die mal gelebt haben und viele Dinge getan haben. Aber auch das ist von der Schrift her nicht richtig. Die Menschen, die verstorben sind, egal wie gut und heilig und gerecht sie auch waren, die Menschen, die verstorben sind, die können uns nicht helfen, sie können uns nicht retten. Es bringt nichts, sie anzurufen, es bringt nichts, bei ihnen Zuflucht zu nehmen. Sie werden nicht helfen, sie werden nicht retten. Und es gibt auch Menschen, die vertrauen auf ihre verstorbenen Verwandten. Auch das habe ich schon erlebt oder haben mir schon welche gesagt, dass sie auf ihren Großvater vertrauen, dass ihnen der sogar erscheint und ihnen Trost gibt oder die Großmutter. Und anstatt auf den lebendigen Gott zu vertrauen, wenden sie sich an die Toten. Also hier aber der Titel Gottes Vater ist auch schon ein Titel im Alten Testament und steht auch dafür, dass er der Urheber ist, er der Schöpfer ist, er derjenige ist, der das Volk Israel in Existenz gerufen hat. Und zu dieser Zeit ist es so, er wird Vater bezeichnet von Jesaja, und obwohl das Volk an sich von Gott abgefallen war, sagt Jesaja doch, du bist unser Vater. Also gewissermaßen ist er der Vater Israels, weil er dieses Volk in die Gegenwart gerufen hat, weil er es geschaffen hat. Was aber in dem Zusammenhang hier nicht heißt, dass sie alle gerettet sind. Während wenn wir den neutestamentlichen Begriff anschauen, wie Jesus ihn verwendet, er sagt in Johannes 8 zu den Juden, auch da, wo sie sich auf Abraham berufen, sagt er, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Im geistlichen Sinne ist der Vater derjenige, zu dem sie gehören. Entweder der Teufel oder der wahre Gott. Im geistlichen Sinne kann kein Mensch sagen, der nicht den Glauben hat, dass Gott sein Vater ist. Aber als Schöpfer ist er durchaus das Geschöpf Gottes. Und in diesem Sinne kann man es sagen. Einen weiteren Titel, auch noch in Jesaja, das ist ganz am Anfang des Buches Jesaja, Jesaja 1, Vers 4. Da ist es, wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Also hier wird Gott als der Heilige Israels bezeichnet. Der Heilige Israels. Und er ist derjenige, der aber als Heiliger Israels gar nicht anerkannt wurde vom Volk. Hier heißt es, es sind verderbte Kinder. Es ist eine sündige Nation. Sie haben sich abgewandt. Sie haben den Herrn verlassen und haben den Heiligen Israels gelästert. Das ist der Zustand des Volkes Israels, wie er zur Zeit Jesajas beschrieben wird. Und es ist der Zustand der Menschheit auch heute im Allgemeinen. Vor allem der Zustand des sogenannten christlichen Abendlandes. Das Abendland wird teilweise noch als christliches Abendland bezeichnet, ist ein Begriff, der auch immer weniger verwendet wird. Ja. Immer weniger möchten unser Land und Europa und Amerika, aus Europa hervorgegangen, nicht mehr so bezeichnen, sondern heute durch den Toleranzgedanken distanziert man sich von solchen Begriffen. Und andere Religionen bekommen immer mehr Raum, auch bei uns, und werden mehr respektiert als der christliche Glaube. Den christlichen Glauben darf man verspotten, darf man lästern, den Gott der Bibel darf man lästern, aber andere Götter darf man nicht lästern. Ja, man kriegt große Probleme, wenn man sich gegen andere Religionen wendet, die schon sehr Fuß gefasst haben hier in Deutschland, aber man kriegt überhaupt keine Probleme, wenn man den Gott der Bibel verlästert und gegen ihn spricht. Und so war es auch hier zur Zeit Jesajas. Sie haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt und es war kein Problem, gesellschaftlich das zu tun. Da gab es auch bessere Zeiten in dem Volk Israel, Zeiten, wo auch nur ein kleiner Überrest geglaubt hat, aber wo es problematisch war, den Heiligen Israels zu lästern. Und so auch bei uns. Auch in Deutschland ist natürlich so, dass schon lange nur ein kleiner Teil des deutschen Volkes gläubig ist, aber vor einigen Generationen war es problematischer, gegen den Gott der Bibel zu lästern. Es hat zu Problemen gesellschaftlich und anderer Art geführt, wenn man das getan hat. Kommt natürlich auch wieder auf das Umfeld an, in dem man sich selbst befand. Der Heilige Israels, das ist der Heilige Israels, er wird sich aber heilig erweisen, nämlich dann, wenn das Volk wieder hergestellt wird, wenn sie als die Erlösten im Land wohnen werden. So viel erstmal aus Jesaja. Jetzt gehen wir nochmal zu den 5 Büchern Mose und suchen da noch einen Titel raus, und zwar in 1. Mose 15, Vers 1. Als nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also hier wird Gott oder bezeichnet Gott sich selbst als das Schild Abrahams und als sein sehr großer Lohn. 2 Titel, die er auf sich anwendet. Und schwerpunktmäßig natürlich erstmal hier Schild. Er ist das Schild und Abraham darf sich somit auch in Gott bergen. Eine ähnliche Aussage wie diejenige, dass Gott unser Fels ist, unsere Burg ist. Beides steht für Sicherheit, dafür, dass nichts passieren kann, was nicht Gott zulässt, beziehungsweise Gott in seinem Ratschluss festgelegt hat. Das durfte Abraham wissen und das dürfen auch wir wissen. Es ist eben so, dass wir nicht Spielbälle sind des Zufalls, Spielbälle von Unglücken, unglücklichen Ereignissen, sondern wir wissen, was auch immer wir tun, es liegt alles in Gottes Hand. Und so lebt der Gläubige. Der Gläubige weiß natürlich auch darum, dass sehr viel passieren könnte. Wir wissen nicht, ob wir am nächsten Tag wieder aufwachen. Das wissen wir nicht, es ist ungewiss. Wie bei dem Kollegen von mir, der nicht mehr aufgewacht ist. Ja, er war noch sehr jung, hat ein kleines Kind gehabt und am nächsten Tag lag er tot im Bett. Eines Tages lag er tot im Bett morgens. Und da war eben eine Ader geplatzt und er war innerlich verblutet. Und das wissen wir nicht, ob wir aufwachen am nächsten Tag. Wir wissen nicht, wenn wir rausgehen, ob uns etwas zustößt. Wir wissen nicht, ob wenn wir irgendwo hinfliegen, das Flugzeug sicher ankommt. Mit dem Auto kann viel passieren, aber es kann auch im eigenen 4 Wänden viel passieren. Ja, wir können ausrutschen, aufs Genick fallen, uns das Genick brechen und tot sein. Und so gibt es sehr viele Möglichkeiten und Dinge, die uns zustoßen können, aber in allem wissen die Gläubigen, dass sie den Herrn auf ihrer Seite haben und eben nichts passieren kann, was nicht wirklich von ihm auch so geplant worden ist. Und das ist gut zu wissen, da findet der Gläubige Ruhe, wenn er weiß, dass Gott die Umstände lenkt, dass er die Umstände in seiner Hand hält. Manche Gläubigen sind sich dessen noch nicht so bewusst. Es ist natürlich so, dass wenn man zum Glauben kommt und noch frisch gläubig ist, ist man noch geprägt von diesem Gedankengut, dass gewisse Dinge einfach zufällig passieren, dass manche Sachen nicht von Gott beeinflusst werden. Aber wenn sie wachsen im Glauben, dann dürfen sie wissen, dass sie wirklich in Gottes Hand sind. Und somit dürfen sie auch wissen, dass sie in diesem Fels geborgen sind und dass er ihr Schild ist. Dann eine weitere Stelle aus dem ersten Buch Mose in Kapitel 18. Vers 25. Da spricht Abraham zu Gott und sagt: Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Also Abraham nennt Gott den Richter der ganzen Erde. Aber was sagt er zu Gott? Er möchte Gott abbringen von etwas, was er vorhat, und sagt zu ihm, das sei ferne von dir, das zu tun. Das wäre ungerecht, das zu tun, dass du den Gottlosen zusammen mit dem Gerechten hinwegraffst, ihn tötest. In welchem Zusammenhang steht das? Das steht im Zusammenhang mit Sodom und Gomorra. Das Geschrei dieser beiden Städte ist vor Gott gekommen und Gott hat vor, diese Städte zu richten. Er möchte sie vernichten, aber bevor er das tut, vertraut er es Abraham an. Er sagt Abraham, dass er genau das vorhat. Und Abraham nimmt es nicht so hin. Er weiß natürlich auch, dass sein Neffe Lot dort wohnt. Und sagt dann zu Gott, dass er oder möchte Gott abbringen, davon dies zu tun. Er sagt zu ihm, das sei fern von dir, dass der Richter der ganzen Erde so etwas tut. Also Abraham weiß, Gott ist der Richter der ganzen Erde. Abraham weiß, er wird nicht nur Sodom und Gomorra richten, sondern er wird auch die ganze Erde richten. Also soweit war die Erkenntnis Abraham schon fortgeschritten, dass er wusste, der lebendige Gott ist der allein wahre Gott. Es gibt keinen anderen Gott neben dem lebendigen Gott. Er ist der einzige Schöpfer des Himmels und der Erde. Das war nicht selbstverständlich in der damaligen Zeit, denn es war sehr weit verbreitet, dass die Menschen geglaubt haben, ein Land hat einen Gott, ein anderes Land hat einen anderen Gott, ein Volk hat einen Gott, ein anderes Volk einen anderen Gott. Und diese Götter waren bis zum gewissen Grad für die Menschen damals real. Und so war es ja auch mit dem Verfluchen. Wenn jemand ein anderes Land verfluchen wollte, dann hat er sich an den Gott dieses Landes gewandt, an den Landesgott, und hat ihn gebeten, dieses Land zu verfluchen. Also hätte es bei Abraham durchaus sein können, dass er zwar den Herrn erkennt als Gott, aber dass er noch nicht weiß, es ist der allein wahre Gott, der Richter der ganzen Erde. So war es aber nicht, sondern Abraham wusste schon, Gott ist der Richter der ganzen Erde. Er wird die ganze Erde richten, nicht nur Sodom und Gomorra. Und er wagt es aber, mit diesem Gott zu sprechen und sagt zu ihm, tu es nicht. Es könnte ja sein, dass dort einige Gerechte wohnen, nämlich 50. Und diese 50 würden auch mit umgebracht werden. Und der Herr geht auf diese Fürbitte ein. Er sagt, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und so spricht der Abraham weiter und er kommt an bei 10 Gerechten. Am Ende sagt er, es könnten ja 10 Gerechte dort sein in der Stadt. Und Gott sagt, wenn ich 10 Gerechte finde, so will ich sie nicht verderben um der 10 willen. Aber wir wissen, es gab nicht mal 10 Gerechte in der Stadt. Und somit wird das Gericht über Sodom und Gomorra ausgeführt. Aber Lot und seine Familie, ausgenommen seine Frau, wird verschont, entkommen dem Gericht. Hier sehen wir an Abraham, dass es durchaus in Ordnung ist, mit dem Richter der ganzen Erde zu sprechen und ihn auch zu bitten, dass er in seiner Gnade handeln möge. Ihn zu bitten für andere Menschen. Auch zu bitten, dass er das Gericht noch nicht über sie bringen möge. Auch das dürfen wir bitten. Wir wissen ja auch, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, sie haben das Gericht verdient. Und auch da dürfen wir Gott bitten, dass er das Gericht noch nicht bringt über sie, dass er geduldig ist, dass er ihnen noch Raum zur Buße gibt, dass sie noch umkehren dürfen und den Herrn erkennen dürfen. Der Richter der ganzen Erde drückt aber natürlich auch aus, es wird ein Gericht geben über die ganze Erde. Die Menschheit wird gerichtet werden. Dieses Gericht ist sicher, es wird kommen und dieses Gericht sollte auch etwas in uns bewirken. Als Gläubige dürfen wir wissen, wenn wir auf den Herrn vertrauen, auf das, was er für uns getan hat, dann müssen wir nicht ins Gericht. Die Gläubigen müssen aber vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, wo ihre Werke beurteilt werden. Aber wegen ihren Sünden müssen sie nicht ins Gericht. Aber dennoch wird es ein Gericht geben. Und die Tatsache und die Wirklichkeit dieses Gerichtes sollte uns anspornen, dass wir die Menschen warnen vor diesem Gericht. Wir sollten sein wie Noah, der seine Generation 120 Jahre lang gewarnt hat vor dem kommenden Gericht. Auch wenn sie alle nur gespottet haben über das, was er gesagt hat, sie sind gewarnt worden und hatten so dann erst recht keine Entschuldigung. Und so sollten auch wir die Menschen warnen, auch wenn die Menschen spotten. Spott sollte nicht dazu führen, dass wir sagen, wir warnen jetzt nicht mehr, die Menschen spotten sowieso nur. Nein, sie sollen gewarnt werden und sollen auch mal wissen, wenn sie im Gericht sind, es hat jemand gegeben, der sie gewarnt hat. Neben dem Warnen ist natürlich auch noch das ganz Wichtige, dann auch die frohe Botschaft zu sagen und darauf hinzuweisen und nicht nur bei der Warnung stehen zu bleiben. Aber erstmal muss natürlich die Warnung erfolgen, denn sonst macht die frohe Botschaft keinen Sinn. Dann springen wir noch ein bisschen zu den Psalmen. Zu Psalm 23. Also der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Hier können wir es als beides sehen, entweder als zusammengesetzter Name der Herr, der Hirte, weil es im Hebräischen ja kein Ist gibt, oder so wie es hier übersetzt ist, der Herr ist mein Hirte, dann als Titel aufgefasst. Da dieser Begriff mehrfach auch im Alten Testament verwendet wird, ist es als Titel auch richtig, dass der Herr der Hirte ist, der allein wahre Hirte, in dem sich die Gläubigen bergen dürfen. Und auch im Neuen Testament sagt der Herr Jesus, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also ein guter Hirte zeichnet sich dadurch aus, dass er bereit ist, sein Leben zu lassen für die Schafe. Hieran erkennt man auch einen menschlichen guten Hirten. Es gibt ja auch menschliche Hirten. Zum Beispiel Hirten in der Gemeinde, die in der Gemeinde einen Hirtendienst tun, oder Menschen, die eine Aufgabe haben als Hirte. Auch als Familienvater hat man bis zu einem gewissen Grad einen Hirtendienst, nämlich über die eigene Familie. Und ein guter Hirte zeichnet sich durch die Bereitschaft aus, sein Leben zu lassen für die Schafe, für die anderen. Ein schlechter Hirte zeichnet sich dadurch aus, dass er flieht und die Schafe im Stich lässt. Es geht aber noch weiter. Die Schrift sagt uns sogar, dass jeder Gläubige bereit sein soll, sein Leben zu lassen für die Brüder. Das heißt, jeder sollte diese Einstellung, diese Haltung haben, dass er bereit ist, sein Leben zu lassen, weil er den Herrn vor Augen hat und der Herr hat genau das getan. Hier in dem Psalm 23, da sehen wir auch, wie David selbst mit Trost erfüllt ist, weil er weiß, dass der Herr sein Hirte ist. David war ja selbst auch wirklich ein Hirte. Er hatte wirkliche Schafe, die ihm anvertraut waren. Später als König war er auch ein Hirte. Aber erstmal hatte er Schafe, die er gehütet hat, um die er sich gekümmert hat. Und David hat vor keiner Gefahr sich abschrecken lassen. Er hat mit Bären gekämpft, er hat mit Löwen gekämpft, um seine Schafe zu schützen. Und das hat er auch unter dem Einsatz seines Lebens getan. Und wenn er so aus der Praxis wusste, wie ein guter Hirte zu sein hat, dann wusste er erst recht, wie gut der wahre Hirte ist. Der Hirte, der nie enttäuschen wird. Jeder menschliche Hirte wird auch enttäuschen. Jeder menschliche Hirte hat Schwachheiten. Der Herr Jesus, der lebendige Gott, ist derjenige, der niemals enttäuscht und der keinerlei Schwachheiten hat. Und niemals enttäuscht, damit meine ich nicht, dass Gläubige nicht auch enttäuscht sind vom Herrn. Aber wenn sie enttäuscht sind, sind sie zu Unrecht enttäuscht. Wenn all dieses Leid und all die Not in dieser Zeit vorbei sind und wir beim Herrn sind, dann werden wir in Wahrheit erkennen, dass der Herr uns nie enttäuscht hat und dass alles enttäuscht sein und beleidigt sein und unzufrieden sein mit den Wegen des Herrn, dass sie Anmaßung waren. Dann in Jeremia 31, Vers 32. Ich denke mal, ihr wisst, worum es da geht. In Jeremia 31, Vers 31 kennt ihr ja alle. Da geht es um den neuen Bund. Also siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Also Gott kündigt einen neuen Bund an. Und dann sagt er in Vers 32, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Also Gott bezeichnet sich als der Eheherr des Volkes Israels. Und das Volk Israel wird in dem Zusammenhang als die untreue Ehefrau bezeichnet. Wie steht diese Wahrheit in Bezug zum Neuen Testament? Im Neuen Testament wird die Gemeinde als die Braut Christi bezeichnet. Nicht als die Ehefrau, sondern als die Braut Christi. Und der Herr Jesus ist der Bräutigam der Gemeinde. Und Israel ist die Ehefrau. So sehen wir es im Alten Testament. In der Gemeindezeit ist es natürlich so, dass das Volk Israel und die Heiden zusammen die Braut Christi darstellen. Sie sind eins und die Scheidewand des Zaunes, die die Heiden vom Volk Israel getrennt hat, die ist niedergerissen. So sind sowohl Heiden als auch Juden gemeinsam die Braut Christi und mit einem Mund sind sie dazu berufen, den Herrn zu loben und ihn anzurufen. In Jesaja 5 finden wir noch eine interessante Bezeichnung. Jesaja 5, Vers 1, da heißt es, ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Also wie wird hier Gott bezeichnet? Gott wird als der Geliebte bezeichnet und als der Freund. Aber wessen Geliebter und wessen Freund? Jesajas. Also Jesaja bezeichnet ihn als sein Geliebter und sein Freund. Und er stimmt ein Lied an über diesen Geliebten und über diesen Freund. Und das ist das Lied vom unfruchtbaren Weinberg des Herrn. Der unfruchtbare Weinberg des Herrn ist hier wiederum das Volk Israel, das den Herrn verlassen hat. Dann eine weitere Stelle in Prediger 12, Vers 1. Da wird Gott der Schöpfer bezeichnet. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. An vielen Stellen in der Schrift wird Gott als der Schöpfer bezeichnet. Er hat die Welt erschaffen, er hat die Menschen erschaffen. Und weil er der Schöpfer ist, sollen wir an ihn denken. Und hier steht auch, wann wir an ihn denken sollen. Nämlich in den Tagen deiner Jugend. Wir sollen an den Schöpfer denken, solange wir noch jung sind. Und nicht erst dann, wenn die bösen Tage kommen. Wenn die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Und dann kommt ein Vergleich mit dem Alter. Es wird das Alter beschrieben, wie schlimm sich das Alter auswirkt auf den Menschen. Und das Alter ist hingegen der Volksmeinung nicht die Zeit, in der man religiös wird. Tatsächlich ist es so, wenn man so Christen fragt, wenn man Geschwister fragt, wann sie zum Glauben gekommen sind, dann sind viele im jugendlichen Alter zum Glauben gekommen. In den Tagen der Jugend. Ich denke, man findet weit mehr, aber ich kenne jetzt keine Statistik, weit mehr, die in jungen Tagen zum Glauben gekommen sind, als solche, die im Alter zum Glauben gekommen sind. Und es ist auch so, viele Menschen, die alt sind, die sagen, ich habe jetzt mein ganzes Leben gelebt und ich brauche jetzt nichts mehr Neues. Das ist so die Haltung der alten Menschen, und viele alte Menschen sind verbittert über das Leben. Wenige alte Menschen sind fröhlich und schauen fröhlich auf ihr Leben zurück, sondern sind verbittert und überhaupt nicht offen für Gottes Wort, sondern eher voller Vorwürfe und Anklagen gegenüber Gott. Vor allem dann, wenn sie krank sind und Schmerzen haben, dann ist das oft sehr stark und sehr schlimm. Deswegen die Aufforderung, in den Tagen der Jugend an den Schöpfer zu denken, zu dem, das ist der beste Zeitpunkt, um zum Glauben zu kommen, nämlich wenn man noch jung ist. Und somit, wenn man jung ist und das Evangelium vernommen hat, sollte man es auf keinen Fall aufschieben und sagen, ich warte, bis ich alt bin, bis ich weiser bin, bis ich groß bin, ehe ich zum Herrn komme und an ihn glaube. Nein, sondern es ist genau die richtige Zeit, zum Glauben zu kommen, auf ihn zu vertrauen. An den Schöpfer zu denken, und auch diejenigen, die gläubig sind, sollen an ihren Schöpfer denken und in den Wegen des Schöpfers wandeln. Die Jugendzeit ist auch eine Zeit, in der viele Versuchungen kommen, in der die Welt lockt, in der es sehr viele Angebote gibt von der Welt und in dem alle einen zurufen, lebe doch dein Leben, carpe diem, nach der Philosophie, die heutzutage vorherrscht. Genieße das Leben, solange du jung bist, lass es krachen, hau auf den Putz, weil es kommen Zeiten, wo alles langweilig wird und Routine wird und dann die Möglichkeit gar nicht mehr da ist, und hast du das Beste verpasst. So redet die Welt. Die Schrift hingegen sagt uns, das ist genau die Zeit, in der wir an den Schöpfer denken sollen und ihn nachfolgen sollen und besonders auf ihn vertrauen sollen, damit wir von diesen Versuchungen nicht erfasst werden und mitgezogen werden in den Lauf dieser Welt. Es ist auch eine Zeit, in der der Glaube geprüft wird. Der Glaube muss geprüft werden. Und dadurch zeigt sich, ob der Glaube echt ist. Der Glaube, der den Prüfungen standhält, das ist ein echter Glaube, das ist ein Glaube, der stärker wird. Ein Glaube, der nicht standhält, der erweist sich dann oft als falscher Glaube. Ein Grund mehr, in dieser Zeit sich mit dem Wort zu beschäftigen und dem Herrn nachzufolgen und zu wissen, die Nachfolge des Herrn ist kein langweiliger Weg, sondern ein spannender Weg, ein Weg, der viel besser ist und viel interessanter ist als jeder Weg in weltlichen Vergnügungen. Die weltlichen Vergnügungen sind eine Lüge, die uns vom Teufel eingeredet werden. Und es ist so, dass weltliche Vergnügungen immer nur sehr kurz andauern und oft brauchen die Menschen dann eine Steigerung. Sie haben eine Vergnügung durchgemacht, sie dauert kurz an, gibt keine Befriedigung, füllt das Herz nicht aus und man sucht eine weitere, eine bessere, eine schönere Vergnügung Und so ist das Leben dann oft geprägt. Und eine wahre Zufriedenheit findet man dadurch nicht. Es ist alles so zeitlich begrenzt und es richtet einen auch letztendlich zugrunde. Es sind Dinge, die gegen die Seele streiten, sagt uns das Wort. Deswegen gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Und damit möchte ich für heute schließen.